der kleinen Drei-Groschen-Musik veredelte der Komponist Kurt Weill seine Drei-Groschen-Oper wenige Jahre nach ihrer Entstehung noch einmal. Die Uraufführung der Orchestersuite dirigierte 1931 Otto Klemperer. Mit der Berliner Staatskapelle spielte das damals prominenteste deutsche Opernorchester. Weill wird durch seine legendäre Zusammenarbeit mit dem Dichter Bertolt Brecht bis heute als eine Art proletarischer Underdog unter den großen deutschen Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts gesehen. Doch das ist ein Klischee. Weill war erfolgreich, etabliert und aufgrund seines künstlerischen Handwerks auch von Kollegen hochgeschätzt. Und mehr noch, als er 1933 über mehrere Umwege vor den Nazis in die USA floh, setzte sich diese Wertschätzung dort ziemlich nahtlos fort. Es gibt viele Zitate in dem neuen Weill-Almanach, die dies belegen. So eine Erinnerung des ebenfalls aus Deutschland nach Amerika emigrierten Dirigenten Maurice Abravanel.
Der Komponist Aaron Copland fragte mich: Es ist schon erstaunlich, wie schnell Kurt Weill in Lady in the Dark von der realen Welt in die Traumwelt gelangt. Wie macht er denn das? Ich? Mit einer Klarinette. Er? Mit einer Klarinette? Gut. Und sonst? Ich? Mit einer Klarinette und das ist alles. Copland? Donnerwetter! Wir quälen uns 6 Monate, um so etwas hinzubekommen, und Weill bewerkstelligt das mit 2 Noten und einer Klarinette.
Dem neuen Kurt Weill-Almanach geht es merklich darum, die Aufmerksamkeit der Lesenden auf Kurt Weills spätere amerikanische Jahre zu lenken. Das wird schon länger versucht, spätestens seit 1995 Weills letztes Stück Street Scene für den New Yorker Broadway in Berlin gespielt wurde. Der Musikkritiker Wolfgang Sandner schrieb damals:
Diese erste englisch gesungene Produktion des Stückes in Deutschland könnte zur Revision des Bildes vom amerikanischen Weill beitragen. Denn unter der Klangfassade dieser Broadway-Oper lugt unmissverständlich der alte Kurt Weill hervor. Der bissige Kommentator der Gesellschaft, der Parodist der alten musikalischen Formen, der zugleich aber ein Pokerface dazu mache, so dass weder die Kenner noch die Genießer verprellt werden. Der absolut professionelle Musiker, dessen handwerkliches Know-how erst zu jener atmosphärischen Suggestivität führt. Schließlich der Souverän im Niemandsland zwischen Kunst und Kitsch, der mit seiner ästhetischen Gratwanderung die alten Kategorien ad absurdum führt und die abgenutzten Gefühle mit einem Plädoyer für Toleranz vertauscht. Das alles aber geschieht in einer Klangsprache, für die es auch in Amerika bis dahin keine Parallele gab.
Ausgerechnet in Kurt Weills Geburtsland Deutschland wird der Name des Komponisten meistens mit dem Bertolt Brechts zusammengedacht und selten als autonome künstlerische Instanz betrachtet. Vielleicht um dem entgegenzuwirken, ist in nur ganz wenigen der Kalenderblätter überhaupt von Brecht die Rede und dies auf nicht gerade repräsentative Art.
Ich bin nach einer herrlichen Autofahrt von 6 Tagen am Donnerstag hier eingetroffen. Brecht, der in seinem Wagen mitfuhr, ist in der Nähe von Fulda, wo wir zum Essen verabredet waren, mit seinem Wagen verunglückt und ich musste ihn mit einem Kniescheibenbruch nach Berlin zurückschaffen lassen. Dadurch haben sich leider meine ganzen Pläne verschoben, da wir ja zusammen hierher gehen wollten, um zu arbeiten. Wir wollten die Songtexte für Happy End machen und uns mit neuen Plänen beschäftigen.
Nur 2 Jahre nach diesem Ereignis 1929 überwarf sich Weill übrigens gründlich mit Brecht. Doch nicht nur Weills Karriere als Musical-Komponist in den USA, das Schaffen seiner letzten Jahre in Berlin ist heute ebenfalls weitgehend vergessen. Dies könnte der Almanach ändern, zumindest ein wenig. Ein Bericht des berühmten Chronisten Harry Graf Kessler etwa weckt das Interesse an Weills letztem noch in Deutschland uraufgeführten Stück aus dem Jahr 1932.
Kurt Weill spielte bei uns abends vor Madame Omberg große Teile seiner Bürgschaft. Wieder gewaltiger Eindruck. Das Werk wirkt wie das Buch eines alttestamentarischen Propheten. Jesajas, Jeremias, messianisch. Ein Volk im tiefsten Unglück auf den Erlöser wartend. Und insofern auch wie ein großes historisches Dokument und Zeugnis vom Zustand des deutschen Volkes um 1930 in Erwartung von Hitler. Ein Werk ganz großen Wurfs und Formats. Madame Omberg fand aber, dass es gefährlich sein würde, es jetzt in Paris aufzuführen, weil es die Leute durch seine revolutionäre Wucht erschrecken und den Refugié schaden würde.
Der Weil-Almanach ist im Olms Verlag erschienen, hat 312 Seiten und kostet 28 Euro. Er richtet sich an Menschen, die Musik von Kurt Weil bereits lieben und immer schon ahnten, dass sie über diesen Komponisten weit weniger wissen, als möglich wäre.